Puh, Paul.
Servus Markus und servus alle anderen. Willkommen im neuen Jahr.
Willkommen im neuen Jahr und ja, ich weiß, dass die Amerikaner gerne mal mehr essen, aber 250 Burger kriege ich auch nicht runter in der Woche.
Ja, es war wieder mal einiges los. Ich weiß nicht, warum wir das jedes Mal aufs Neue sagen, wenn wir den Podcast anfangen. Es war wieder einiges los. Es war eine wilde Woche. Jede Woche ist komplett wahnsinnig in diesem Sport.
Ja, man muss sagen, das ist nicht normal. Wir sagen das nicht, um hier zu beten. Es ist halt wirklich so, dass jede Woche irgendwie, ich meine, diese Woche, muss man sagen, war gemäßigter. Es war keine Riesentöterwoche. Knapp war sie keine Riesentöterwoche. Da werden wir vielleicht kurz drüber reden, über die New York Jets, die da ein gutes Spiel gemacht haben.
Ja.
Und ja, wir werden heute reden über ein paar Spiele, aber auch hauptsächlich darum, wie schaut das Playoff-Picture momentan aus, weil wir bewegen uns eigentlich jetzt schon in der, also die Woche war jetzt noch wichtig und für einige Teams ist nächste Woche auch noch wichtig, aber für manche Teams eben nicht mehr. Und manche Teams haben einfach schon ihren Seed gesichert. Und deswegen wird es, glaube ich, nächste Woche ein bisschen halbherzigere Partien geben, oft bei manchen Teams.
Möglich, ja.
Wir werden
auf der Bank sitzen und so weiter.
Ja, ja. Wir werden uns heute anschauen, die Bengals gegen die Chiefs.
Oh ja.
Meiner Meinung nach das Top-Spiel der Woche.
Ja, ich glaube, wenn da irgendwie eine andere Meinung hat, dann, ja.
Ja, es waren schon einige gute Partien.
Aber
wir werden uns auch noch die Cardinals anschauen.
Ja.
Und
wir werden sie noch die Steelers anschauen.
Das war ein bisschen emotionaler, das Spiel, muss ich sagen.
Ja.
Weil das war Ben Roethlisbergers letztes Spiel in seinem Heimstadion. Natürlich nicht das letzte Spiel in der Saison.
Starten wir gleich damit. Wir haben dieses Spiel ausgewählt, obwohl es eigentlich sehr wenig Playoff-Relevanz nur mehr hat. Also die Steelers sind, glaube ich, rein theoretisch noch irgendwie drinnen, aber da muss halt irgendwie alles passieren, dass das aufgeht.
Ich habe mal gelesen, es ist eine 5% Wahrscheinlichkeit, dass sie noch in die Playoffs kommen.
Ja,
ich glaube nicht, dass sie eliminated sind.
Ja, im Endeffekt muss man sagen, hat dieses Spiel, also Steelers-Browns, nur mehr sehr wenig Playoff-Relevanz. Wir haben es aber trotzdem herausgenommen, um es ein bisschen zu besprechen. Erstens, weil es finde ich doch irgendwie, weil es zwei ganz, ganz wichtige Aspekte meiner Meinung nach gehabt hat. Das eine ist, es war das letzte Spiel von Big Ben Roethlisberger im Heinz Field, also in Pittsburgh, im Heimstadion. Und der Bursche ist halt seit 2004 in der Liga. Und jetzt kann man schon mal ein bisschen appreciaten, was der Bursche für eine Karriere gehabt hat. Aber wenn er gegen Ende hin einfach schon sehr, sehr weh ausgeschaut hat und wir alle froh sind, dass es wirklich sein letztes Season ist. Aber kann man auch ein bisschen appreciaten. Und das Zweite ist, ich würde sagen, TJ Watt hat mit diesem Spiel seinen Defensive Player of the Year Award in Stein gemeißelt.
Ich glaube, es ist
hat Baker Mayfield in den Boden gemeißelt.
Boah.
Ja, bist du Wahnsinn.
Hat ja jeder einmal dürfen, oder? Also wirklich fürchterlich zum Anschauen. Baker Mayfield, kann man sagen, also Entschuldigung erstmal, dass ich bin leicht angeschlagen, aber was soll ich sagen, ich weiß gar nicht, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll, wo ich gesehen habe, dass, also ich habe mir das Spiel angeschaut, wo ich gesehen habe, dass sie 9-6 kassiert haben.
Jo, das ist halt schon...
Also, da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Was wirklich spannend ist, also es war der Rookie Right Tackle drinnen von ihnen, aber schaut mal die anderen Teams an. Es gibt so wenige O-Lines, die noch eine volle, intakte O-Line haben. Packers waren in der Hälfte der Saison, hatten sie keinen linken Tackle mehr. Dann ist irgendeiner auf den linken Tackle gegangen und es geht trotzdem. Aber man muss sagen, nicht gegen die Steelers-D-Line. Da ist halt deine.
Ja.
Wer war der Zweite, der was sich quasi reingenascht hat in den Baker Mayfield?
Alex Highsmith.
Highsmith hat die zweiten. Highsmith, wie viele hatte er nicht? Drei und TJ Watt irgendwie vier und dann
TJ Watt hat vier gehabt, Highsmith hat zwei gehabt und sonst haben wir da Cam Hayward hat einen Sack gekriegt.
Ah.
Wer auch immer Henry Mondeau ist, hat auch einen gekriegt. Tusker hat einen gekriegt, Derek Tusker. Second-Year-Linebacker, ja, da hat wirklich jeder mal dürfen.
Ja.
Auch sonst, wir haben also zwei Interceptions, wir haben einen Haufen Pass-Deflections, also da war einiges los bei den Steelers in der Defense.
In der Steelers-Offense muss man halt sagen, Roethlisberger hat auch wieder kein gutes Spiel gehabt, wo ich aber auch, ich bin auch immer ein bisschen verwirrt von den Stats von den Steelers, weil 46 Attempts werfen, 24 kommen nur an, das ist sehr schlecht. Ein Touchdown, ein Interception von Roethlisberger, aber nehmen wir das mal raus und verzeihen ihm mal das letzte Spiel, was wieder nicht gut war, leider. Najee Harris, der First-Round-Pick, ist durchgedreht in dem Spiel mit über 200 Yard total. Also 18 in die Luft und 188 am Boden.
Damn. Der hat seinen inneren Franco Harris gechannelt für den Roethlisberger sein letztes Heimspiel und hat aber Leute getruckt und gestiff-armt left and right.
Puma. Also da wirklich Respekt, aber wer 200 Yard am Boden macht, sollte halt auch Touchdowns machen. Ist den Steelers eigentlich nicht wirklich gelungen, wenn man sich das anschaut. Wir haben da wirklich 1, 2, 3, 4 Field Goals hintereinander. Und nur am Anfang und am Ende des Spiels haben sie einen Touchdown erzielt. Sie haben das schon ganz gut, sie haben ganz gut den Ball bewegt, aber sie haben nicht finalisieren können. Die Defense von den Browns hat das dann ganz gut gemacht, aber ich weiß nicht, das war ein bisschen holprig. Und die Offense von den Browns war halt fürchterlich im Endeffekt. Also so gut wie die O-Line ist beim Runplay, erstens haben sie das auch nicht durchziehen können. Chubb hatte 58 Yard, Bayfield war schon der zweite Rusher mit 16 und so schlecht waren sie halt in der Verteidigung von dem Quarterback. Da kann der auch einfach nicht mehr viel machen. Und die Interceptions waren halt auch schlecht gemacht von ihm, muss man auch sagen. Er ist halt kein besonders guter Quarterback. Da kann man sagen, was er will. Wenn der halt nach links läuft und nach rechts werfen will, das macht er halt nicht. Was macht er in dem Fall? Eine Interception werfen. Er ist halt Mahomes oder er ist auch kein Murray, die das halt im Schlaf machen. Oder ein Allen, der Laserbeams wirft. Er macht das nicht. Nicht er. Ich würde auch tatsächlich sagen, auch zum Beispiel ein Tom Brady ist jetzt nicht spezialisiert auf so eine Art von Werfen.
Nein, eher
nicht. Ich verstehe aber nicht, warum der dann das so provoziert. Ist das, weil er noch so jung ist vielleicht, dass er glaubt, er kann das?
Ich weiß nicht, also ich glaube grundsätzlich, dass er der Meinung ist, dass er sehr, sehr viel kann, weit mehr als er tatsächlich kann. Im Endeffekt wird man sehen, welche Meinung das Browns Front Office dazu hat, ob er das kann oder nicht, weil schon langsam muss man jetzt doch sagen, die Browns haben das dritte Jahr hintereinander, also Mayfield ist jetzt in seinem vierten Jahr. Aber wenn man jetzt Mayfield das erste Jahr wegnimmt, ist jetzt in seinem vierten Jahr. Und wir haben 3 Jahre mindestens, hat er jetzt schon wirklich einen sehr, sehr soliden Roster.
Mhm.
Und am Ende von der Season muss man immer sagen, okay, ja, und wenn der Quarterback ein bisschen besser wäre, dann wäre das vielleicht sogar ein Super Bowl-Contender. Und das ist es aber nicht. Dementsprechend muss man sagen, schauen wir, ob vielleicht Baker Mayfield der Erste ist, der ins Quarterback-Karussell geworfen wird, wenn das quasi League-Year endet und man dann schauen wird, wie es ausschaut. Naja, wohin? Das ist die gute Frage. Ich glaube, über das werden wir sich nächste Woche ein paar Gedanken machen können, welche Teams vielleicht wo wen brauchen würden noch oder welche Quarterbacks irgendwie jetzt on the move sind, welche Headcoaches im Hot Seat sind. Ich glaube, das können wir sich nächste Woche anschauen. Aber schauen wir mal weiter. Ja, bitte schauen wir uns einfach mal das Highlight-Spiel an, oder?
Noch kurz dazu, die Steelers gewinnen 26-14 gegen die Browns und es war ein spannendes Spiel, was den Ballbewegen angeht, aber es war echt unbefriedigend, dass da kaum Abschlüsse passiert sind. Ja, schon, das oder? Zwei Touchdowns im dritten und vierten Viertel von den Browns. Einer von Njoku und einer von Bryant. War schon in Ordnung.
Das hast du aber sehr passend formuliert,
ja. Ja, es war unbefriedigend. Dasselbe war halt bei den Steelers. Erstes Viertel ist gar nichts passiert. Zweites Viertel ein Touchdown und im letzten Viertel ein Touchdown. Unbefriedigendes Spiel.
Ja.
Aber hey, Roethlisberger, die Ära Roethlisberger geht zu Ende und hey, er hat gute Jahre gehabt.
Auf jeden Fall, er hat eine große Karriere gehabt und die darf man durchaus respektieren.
So, gehen wir zum Highlight-Spiel.
Widmen wir uns dem Banger dieser Woche, die Kansas City Chiefs zu Gast in Cincinnati. Und
die Baby Bengals haben zugeschlagen.
Aha.
Es ist völlig, ich sag das oft, aber das Spiel war verrückt. Jo. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, unabhängig davon, unabhängig davon, dass es mittlerweile schwierig zu rechtfertigen ist, dass Joe Burrow nicht in der MVP-Debatte drinnen ist. Er ist nicht der, er muss nicht der MVP werden, aber er muss in die Debatte rein. Also das, ja, das steht für mich außer Frage.
Stimmt, auf jeden Fall, ja.
Er hat wieder 30 von 39, 4 Touchdowns, keine Interception. Das ist ja auch völlig irre, dass ein ich sage, er ist immer noch ein Rookie-Quarterback, weil er hat noch keine ganze Saison gespielt.
Und, das stimmt, ja.
Und Joe Burrow mit schon wieder einem absoluten Breakout-Game. Ja, er hatte in der Saison auch schon mal Schwankungen, aber er ist ein Rookie. Meiner Meinung nach, blöd, dass er keiner ist. Aber Ja'Marr Chase mit 266 Yard über die Luft, die hat eine Connection, das war gruselig. Drei Touchdowns. Völlig, völlig psychopathisch. Die Chiefs haben es wirklich gut geschafft, Joe Mixon in den Griff zu kriegen, der normalerweise ein richtiger Threat ist. Aber, hey, sie haben ihn in den Griff bekommen. Mixon hat keinen riesen Ausschlag gegeben, aber dafür Ja'Marr Chase einfach die Catches, was der Dude macht, ist next level. Das erinnert mich viel zu sehr an Rodgers, der zusammen mit Jones arbeitet oder mit Adams. Das ist gefährlich.
Nein, und das bei einem also Rookie. Was es mich teilweise erinnert hat, von wie das ausgeschaut hat und was das für Aktionen waren mit Ja'Marr Chase. Okay, du hast One-on-One und es ist scheißegal, ob der offen ist. Was dann, wen mich das erinnert hat, das war so Matthew Stafford und Megatron.
So hat der Typ ausgehört. Ja, aber Chase, der ist sein erstes fucking Jahr.
Naja, und vor allem, der ist jetzt nicht, mein Megatron war 6'5" oder irgend sowas, das war ein riesen Lackel. Der Chase ist 6'1", das ist, ich meine, das ist so groß wie ich, das ist jetzt nicht irgendwie sein, dass das so ein Mörderhühne wäre oder so.
Ich meine, ja, 1,85, also ja, eine stattliche Männergröße, aber jetzt kein, er ist jetzt kein
Goliath oder irgendwas. Ne? Genau, ja. Also, aber der hat Catches contested. Bist du wahnsinnig? Also es war ganz, ganz schlimm. Und
bei Burrow, weißt du, was das ist, wenn wir schon von großen Receivern reden? Das ist ja nicht so, als hätte er dann nicht auch noch zusätzlich so das Fleur de Sel auf seinem Steak noch T. Higgins, der ja auch jedes Spiel gut ist.
Und der halt ist nämlich wirklich so ein Hühner, der ist wirklich 6'4". Das ist so
ein Der ist 1,93 mit 95 Kilo, der holt ja die Bälle schön aus der Luft. Er war in dem Spiel jetzt nicht der Game Changer, aber 62 Yard ist jetzt auch nicht nix. Und
erinnert.
Ja, und dann hat er auch noch Tyler Boyd.
Aber es ist zu wenig, um den Fantasy Super Bowl zu gewinnen.
Ja. Ja, das stimmt.
Aber ja,
schon,
kann man nichts machen.
Und dann hat er auch noch Tyler Boyd. Ich glaube, was ihnen extrem gut tun würde noch, also ich meine, das wäre natürlich frech, wenn sie einen richtig geilen, jungen, starken Tight End bekommen würden. Ich glaube, dann ist die gut, Kiste zu.
Dann kannst du wirklich die Hitten zusperren. Dann ist alles vorbei.
Sie haben Usoma, aber er ist halt schon alt und man muss halt auch sagen, er ist jetzt nicht, also ich finde ihn gut, er ist ein knapp 2 Meter und 120 Kilo Monster, aber er ist jetzt, also der ist alles andere als ein Game Changer.
Ja, aber natürlich, der hat einfach einen Haufen Platz und Freiräume, weil man irgendwie schauen muss, dass man halt Mixon, Chase, Higgins, Boyd irgendwie in den Griff kriegt. Und dann bleiben natürlich auch einige Räume für Usama. Nein, in Wahrheit müssten die Bengals, die bräuchten ein, zwei knackige O-Liner und dann ist dieses Team.
Ja, dann wird es richtig hässlich.
Unglaublich stark. Dann wird's
Aber man muss auch dazu sagen, nach der Halbzeit hat das Ganze extrem gewählt. Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Joe Burrow hat das Spiel ja trotz einen unglaublichen Pressure gemacht. Erste Halbzeit war er nur am Weglaufen. Und trotzdem hat er aber zwei Touchdowns gemacht und ein Field Goal, sie an den Field Goal geführt. Und man sieht keinen Unterschied, ob er in Hurry ist oder nicht. Er hat sieben Punkte gemacht im ersten Quarter, 7 Punkte im dritten Quarter, 10 Punkte im zweiten Quarter, 10 Punkte im vierten Quarter. Aber der Riesenunterschied ist, er war im dritten und vierten Quarter nicht mehr so in Hurry. Weil die Leute aufpassen mussten auf Chase und wie du sagst, halt auch auf Mixon und auf Higgins und auch auf Boyd. Und dennoch hat er in der ersten Halbzeit keinen Leistungsverlust gehabt, obwohl er so in der Scheiße war. 4-6. Und trotzdem 30 von 39. Das muss man mal in Verhältnis setzen. wenn man so unter Druck ist, trotzdem im ganzen Spiel nur 9-mal daneben hauen, wobei man auch sagen muss, da waren auch 2 dabei, die er absichtlich weggehauen hat. Ja. Also, das ist wirklich beeindruckend. Also
das ist echt das, was ich sage. Weißt du, okay, ein Rookie-Quarterback, der mal eine gute Season hat, oder der mal, oder ein junger Quarterback, der mal eine gute Season hat und dem mal ein paar so geniale Bälle auskommen, weil er schon einfach quasi jung und leichtsinnig Scheiß drauf machen wir und dann funktioniert es halt auch. Aber das ist bei ihm nicht. Und vor allem, was mich bei ihm einfach so extrem fasziniert oder fast schon Angst macht, weil man denkt, diese Leichtigkeit und diese Selbstsicherheit, mit der sich der in der Pocket bewegt und unter ärgstem Pressure einfach so souverän die Bälle wirft, das sollte man in diesem Alter einfach noch nicht können. Das geht einfach nicht.
Das ist auch der Riesenunterschied zu zum Beispiel einem Mac Jones, der sensationell spielt. Ich bin ein riesen Mac Jones Fan. Aber Mac Jones hatte auch echt öfter mal Probleme. Und Joe Burrow halt auch, nur liefert er halt trotzdem. Und da muss man halt sagen, also die Stats sind halt abartig. Er ist der Leader in Yards per Attempt. Yards per Attempt, Entschuldigung, jetzt, danke. Er ist der Leader in Yards per Attempt, ich glaube mit 8,9. Ich habe jetzt die Statistik nicht da.
Ja, das kommt hin ungefähr.
Ich schau mal, ob ich es finde, hatte. Yards per Attempt. Ja, also er ist der Leader in Yards per Attempt. Ich meine, das ist halt nicht nix. Und jetzt kommt das nächste. Er ist zweitbester in Quarterback Rating in der ganzen Liga. Und er ist ganz oben bei den Most Passing Yards. Also er ist fünfter in Most Passing Yard. Bester in Yards per Attempt. Zweitbester in Quarterback Rating. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie der nicht in der Debatte sein kann. Und also wenn man sich anschaut dann in Completion Rate,
das ist halt wieder das Nächste.
Er ist nämlich Leader, wenn es um die Completion Rate geht.
Das ist halt der Wahnsinn.
Ne? Er ist Leader Completion Rate, er ist Leader Yards per Attempt, er ist zweitbeste Quarterback Rating und er ist fünfter in Total Yards. Was soll ich dazu sagen? Die Zahlen lügen nicht. Das ist völlig, völlig irre.
Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin generell sehr, sehr gespannt, was in der AFC die nächsten Jahre passiert. Weil schaut einmal an, wer da die Quarterbacks sind. Die alte Garde stirbt langsam aber sicher aus. Mhm. Roethlisberger ist jetzt weg. Brady, Rodgers sind natürlich auch, gehören auch schon zur älteren Generation.
Können wir auch nochmal drüber reden. Rodgers ist nicht fix, dass der noch eine Saison spielt.
Naja.
Letztes im Interview hat er gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass er nach dem Jahr geht. Er wollte ja schon letztes Jahr gehen.
Das ist ja, der spielt bis er so greit wie der Roethlisberger. Wenn er einen Super Bowl gewinnt, okay, dann lass ich mal das einreden, dass er vielleicht geht, aber bis der keinen Super Bowl hat, schleift sich der auf alle Viere aufs Feld. Weil das, diese Genugtuung, so ein Ego hat er, dass er keinem, der ihn jemals angezweifelt hat, diese Genugtuung gibt, dass er da ohne noch einen Super Bowl rausgeht, bis er nicht wirklich vom Platz getragen wird. Nein, aber was ich sagen wollte, die ganzen jungen, geilen Quarterbacks, Herbert, Mahomes, Allen, Jackson, Burrow, die sind alle in der AFC. Überlegt einmal, wie geil diese Conference die nächsten Jahre noch werden wird, was da für Matchups für Dynasties entstehen werden. Ja. Also macht richtig
wenn
Spaß.
Wenn man in 10 Jahren dann über einen Joe Burrow redet und denkt, wow, der war früher schon so geil und so, es kann ja wirklich sein, dass der legendär wird einfach. Ja, oder er fuckt voll ab.
Oder er fuckt voll ab. Es braucht nur sein, dass der nächstes Jahr irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Shit mit der Schulter vielleicht hat oder wird unsicher.
Oder wieder Kreuzband oder sowas.
Kacke zu werfen, kann alles Mögliche passieren. Ne? Oder wir reden in 10, 15 Jahren über Joe Burrow wie legendär und wir waren damals dabei, als diese großartige Karriere begonnen hat mit 266 Yards auf Jamar Chase, was weiß ich. Ja. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Gut.
Reden wir nochmal kurz über das ganze Spiel. Ich habe jetzt zu lange über die Bengals geredet. Das Spiel ist ausgegangen natürlich 34-31. Das Ganze hätte noch drehen können. Ich muss aber auch sagen, ich finde es absolut verdient, dass die Bengals gewonnen haben. Ganz ehrlich, die Chiefs sind nicht aus der Kabine gekommen in der zweiten Halbzeit. ein Field Goal haben sie gemacht durch Butker und das war's. Sonst haben die Bengals das komplett übernommen. Ich sag, die Bengals haben die Chiefs outcoached und das ist so klar wie eine gut passierte Hühnerbouillon. Okay?
Ja, na auf jeden Fall. Und es war einfach, es war wirklich ein geiles Game. Also das muss man einfach sagen.
Absolut.
Bitte unbedingt Highlights anschauen, mindestens die Highlights. Es ist einfach, es war ein geniales Spiel.
Ja, es war absolut genial. Und die letzte, und wenn ihr gar keine Zeit habt, schaut euch die letzte halbe Minute von dem Spiel an, wo die Bengals, wie viele Versuche hatte sie, um einen halben Jahr zu gehen? 6
ja,
oder so?
Das ist ein Wahnsinn, ja.
Meine, sie brauchten es ja nicht, sie brauchten nur einen Field Goal, aber dennoch, es war wild einfach. Gut, so, ab zu dem nächsten Spiel.
So, was haben wir da? Wir haben die Arizona Cardinals haben nach ihrem 3-Game-Losing-Streak wieder mal ein Spiel gewonnen, und zwar gegen die Dallas Cowboys. Und so sehr man die Dallas Cowboys in den Himmel gepriesen hat, irgendwann im Laufe der Saison, und so sehr man auch wirklich respektieren muss, dass die einige extrem gute junge Leute haben, aber es ist wieder nicht mal das passiert, was symptomatisch ist für die Cowboys. Sie feasten an irgendwelchen schwächeren Teams und zerlegen die immer aufs Ärgste, damit man mal glaubt, okay, boah, die Cowboys sind jetzt die geilsten Ficker überhaupt. Ja. Und dann spielen sie gegen irgendein Team, das selber einen Winning Record hat, und sie kacken ab.
Ja, man muss sagen, die Cardinals haben kein Breakout-Game gehabt. Das war nicht der große Deal, die 25 Punkte gegen die Cowboys. 25 zu 22 haben sie gewonnen. Es war gut gespielt, aber man muss auch wieder sagen, 4 Field Goals, 2 Touchdowns, war wirklich nicht die große Leistung. Es war wirklich ein bisschen stotterig, das Spiel. Ja, die Defense war gut, aber von den Cowboys ist auch kaum was gekommen. Ich weiß nicht,
das stimmt. Ich muss sagen, bei den Cowboys, ich bin mir noch nicht ganz, also man, das klingt mir ein bisschen arg, das über einen Typen zu sagen, der 11 Interceptions hat, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich für Trayvon Diggs halten soll. Er ist ein extremer Athlet und er ist dieser richtige Ballhawk, wie man so schön sagt, der immer auf den Ball geht, und er macht seine Interceptions und die macht er genial, aber er hat bitte Trayvon Diggs
über 1000 Yards zugelassen in der Single Coverage.
Das wollte ich gerade sagen. Er hat über die Saison verteilt über 1000 Yards in der Coverage zugelassen.
Ja, das geht nicht.
Das ist verdammt viel. Und da denke man so, okay, nur
das
immer
auf die Stats und auf die... Grob gerechnet, sage ich mal, sind das jetzt einfach mal, jetzt mal Schulmädchenrechnung, würde ich sagen, sind das 13 bis 14 Touchdowns auf seine Kappe.
Naja, das mit Toso kann man es schwierig sagen, ja, aber ja, es geht schon einiges. Es geht schon einiges auf ihm, ja. Auf der anderen Seite, ja, 11 Picks macht man halt auch nicht so über Nacht.
Ich weiß nicht. Ich habe lieber einen Spieler, der zumacht, als einen Spieler, der einmal im Spiel einen Turnover generiert.
Stimmt.
Du siehst das halt, wie sowas passiert ist. Schau dir mal an, was die Cardinals gemacht haben. Sie haben das Spiel durch einen Arbeitssieg gewonnen. 3 Punkte, 10 Punkte, 9 Punkte, 3 Punkte. Danke, auf Wiedersehen. Spiel gewonnen. Ja. Das ist das Problem. Sie grinden dich weg.
Was sie noch gemacht haben, was ich sehr interessant gefunden habe, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass dieser Rookie mit der Nummer 11 ziemlich gut ist, Micah Parsons. Ja.
Ja.
Und sie haben das Coaching-mäßig sehr, sehr gut gemacht, weil sie haben sehr schnell erkannt, dass die meiste Zeit Micah Parsons Chase Edmonds in der Man-Coverage hat. Und sie haben diesen Chase Edmonds, ich glaube, der hat mehr Lateral Yards gemacht vor dem Snap, als er im Spiel gemacht hat, weil die haben den ständig nur hin und her gemotioned, um das zu schauen, geht Micah Parsons mit, wo ist Parsons, was tut er? Und die haben teilweise einen Running Back wide out aufgelined, einfach nur, damit sie in der Mitte Ruhe von Micah Parsons haben, weil er dann wirklich bis nach außen mitgezogen ist.
Aber
und so haben
es könnte natürlich auch sein, dass ich gesagt habe, dass Chase Edmonds langsam ein bisschen zu chubby wird und deswegen haben sie ihn einfach laufen lassen, weil bei 1,75 knapp 100 Kilo ist halt schon ein Bröckerl.
Vielleicht war das...
Also das ist eher so meine Gewichtsklasse und meine... Ich bin 1,76 und ein bisschen über 100 Kilo und der, ich sage mal, er wird wahrscheinlich 1 oder 2 Gramm mehr Muskeln haben als ich, aber nicht viel mehr. Und auch ja. Ich sollte mehr laufen gehen. Aber ja, was ein Team geschafft hat und das andere nicht, wobei ich auch wieder sagen muss, ich sehe das halt nicht gern, aber so ist es halt, gerade bei den jungen Quarterbacks, Rushing hat halt nur ein Team geschafft. Nur ein Team hat das Running Play etabliert. Und da kommen wir auch zum Riesending, wann wird Ezekiel Elliott endlich released? Das ist nicht mehr zu tragen. Es ist nicht mehr zu tragen, dass der Typ das Geld in dem Verein bekommt. Er performt einfach nicht mehr. Seitdem er den Vertrag hat, performt dieser Mann nicht mehr.
Ja. Das stimmt schon. Was mir bei ihm immer wieder auffällt, er ist ein extrem guter Runblocker. Also er ist natürlich günstiger, aber mir ist es aufgefallen, weil er ein paar Mal Isaiah Simmons, der halt so wirklich als irgendwo von der Mitte vom Feld irgendwo hingerusht ist und Elliott war halt dann der den Blitz-Pickup machen hat müssen.
Ja, also Pickup kann man ja teilweise bei ihm gar nicht sagen. Er wirft sich halt dann wie so ein Psychopath einfach in die er wirft so seinen Körper zwischen, also in den Kugelhagel quasi rein. Aber
das stimmt echt.
Ezekiel Elliott halt auch auf 1,80 mit über 100 Kilo. Also das viel von einem Running Back hat das auch nicht mehr. Also das ist schon
eher
Fullback-mäßig.
Wie du sagst, diese Qualitäten bekommt man weit billiger. Also der Vertrag von Ezekiel Elliott ist dann nicht mehr ganz gerechtfertigt.
Da kannst du auf jeden Fall, wenn wir von sowas reden, ich meine, schauen wir uns mal an, Jakob Johnson von den Patriots.
Ja, von den Patriots. Nimm so einen Burschen her. Der verdient macht wahrscheinlich 4 Mille im Jahr.
Never, never kriegt er 4 Mille. Der kriegt fix unter 1 Million. Als Deutscher kriegst du nicht so viel. Ich glaube, der freut sich, wenn er überhaupt dabei ist. Ich glaube, der hat echt ein Low Income, hat aber jetzt diese Saison ein absolutes Breakout-Game, meiner Meinung. Also was der an Vorblocks macht, das ist einfach Gold.
Genialer Blocker, ja, guter Bursche auf jeden Fall.
Und er hat letztens einen First Down gefangen, habe mich voll gefreut für ihn.
Ja, voll. Nein, aber wie gesagt, der verdient halt einen Dreck im Vergleich zum Elliott. Und vom Arbeitspensum her, ich meine, okay, blocken schön und gut, aber mehr als 16 Yard Rushing erwarte ich mir von einem Typen, der weiß nicht, wie viel Mille kassiert pro Jahr schon irgendwie. Also,
ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber er war der höchstbezahlte Running Back in der Liga. Und
ist es immer noch vielleicht, also keine Ahnung.
Aber da muss ich sagen, ich weiß nicht, also die Cowboys an sich, ja, sinnvoll, ein starkes Team, aber wenn die es nicht schaffen, mehr als 25 Yard über den Boden zu machen, außer jetzt über Dak Prescott selber.
Ja.
Und Dak Prescott hat ja ganz klar, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, ich habe es einmal kurz erwähnt, dass er Preseason angedroht bekommen hat, wenn er nicht aufhört, selber so viel zu laufen, dass er gebencht wird.
Ja. Aber man, dann stellt sich bitte irgendwen anderen hin, der läuft oder was nicht macht. Was soll das?
Sie kaufen sich halt einen Ezekiel Elliott, aber machen halt null Laufspiel. Und da muss man sagen, wenn die Cowboys ein Laufspiel hätten, was ja meinem, also obviously war das die Strategie von den Cowboys. Sie haben ja einen wahnsinns Receiver-Core, finde ich.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Weil ich finde Gallup super. Ich finde.
Ja, Gallup ist out for season jetzt. Torn ACL.
Ah, war das da, wo er den Ball gefangen hat und direkt liegen blieb ist?
Ja, genau. Ja.
Torn
ACL, Kreuzband abgeschnallt, weg, tschüss.
Das
ist ja nicht so was für ihn.
Sagen wir es, wie sie ist, die Cowboys hatten eh keine Chance auf den Super Bowl, aber Amari Cooper, auch kein Schlauch. Dann hast du CeeDee Lamb, auch stark.
Ja.
Dalton Schultz hat das Spiel ganz gut gespielt, sonst ist er eher ein mittelmäßiger Titan, sage ich mal.
Ja, aber es ist also solide auf jeden Fall.
Er ist halt riesig einfach. Er ist ein athletischer, riesiger Titan mit 2 Meter und 110 Kilo. Da geht schon was. Und logischerweise war das halt die Idee dahinter, dass sie halt einen Ezekiel Elliott haben, der hardcore dominant war über lange Zeit, jetzt überhaupt nicht mehr liefert und dann halt über Dak Prescott in der Luft mit dem Receiver-Core halt hardcore Offense aufbauen. Aber Ezekiel Elliott liefert nicht. Wenn die liefern würden, dann würden sie auch Spieler gewinnen.
So ist es, ja. Haben sie in diesem Fall nicht gemacht. Arizona hat es gut gespielt, größtenteils. Also kann man gar nichts sagen.
Es war ein Arbeitssieg, aber es war jetzt nicht das Schönste. Aber Kyler Murray wie immer abgeliefert, guter Job von den Cardinals, kann man nichts sagen.
Na. Gut, so viel zu unseren drei, Hauptspielen dieser Woche. Mhm. Schauen wir uns an, was sonst noch passiert ist. Ich muss sagen, ich bin fasziniert, es ist etlicher Shit passiert. Also jetzt gar nicht so jetzt gar nicht so von den Spielen selber, dass man sagt, dieses Spiel war so und so und so arg, aber so einzelner Bullshit irgendwie immer. Weißt, die, die, wenn man sich das Titans-Dolphins-Spiel zum Beispiel anschaut, okay, ja, die Miami Dolphins sind wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt worden. Sie haben einen sehr schönen Lauf gehabt und sie haben tatsächlich sehr viel Potenzial, und ich habe es voriges Jahr schon gesagt und war am Anfang der Saison dann enttäuscht, weil es nicht so war, dann haben sie wieder ein bisschen Aufschwung gehabt, aber die Dolphins haben Potenzial, da ist ein bisschen was da, das ist eine gute Defense, sie haben einen sehr sicheren Quarterback. Hey, wenn die so ein, zwei Pieces, die noch fehlen, ja, dann wird es vielleicht nächstes Jahr was mit den Playoffs, diese Woche ist es nicht, aber der Spielzug, der oder diese Aktion, die ausgestochen ist, war, Tua wirft und lässt einfach den Ball aus. Und er fällt neben ihm am Boden, wo man denkt, what the fuck, was ist denn das jetzt da? Ja? Und es sind ein Haufen so Aktionen passiert. Odell Beckham hat bei irgendeinem komischen Miscommunication-Play dann einfach vor lauter Frust dem Defender einfach mit der Faust in den Arsch boxt, weil man denkt, was ist denn jetzt wieder hier?
Ja.
In Washington ist die halbe Tribüne auf Jalen Hurts runtergefallen.
Ja. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn... angeblich hatte es schon mal so einen Fall gegeben, wo eine Tribüne quasi kaputt war oder irgendwie so einen Vorfall gegeben hat, und das ganze Stadion wurde abgerissen und neu gebaut.
Ich habe keine Ahnung, aber bitte, wie im Arsch ist denn dieses FedEx Field? Das ist heuer schon zweimal passiert,
ja, aber
dass
wo,
irgendwie so Kanalwasser auf Fans heruntergelaufen ist, aus irgendeinem Grund, und dann bricht die halbe Tribüne ein. Ich meine, bitte, dann
aber welches Spiel war das? Das war doch irgendwie, war das nicht beim Fußball, bei irgendeinem Dortmund-Spiel oder sowas?
Ja.
Wo das die Fans heuer
schon gegeben, irgendwo im Fußball, hat es das heuer schon gegeben,
wo die Tribüne heruntergekommen ist.
Ja, lauter so Shit. Antonio Brown kommt mit Game drauf, dass sie ihm einfach nicht mehr gefreut, und er schleicht sie jetzt.
Ja, das ist ja ein eigenes Thema, da können wir eh kurz drauf eingehen. Das ist nämlich eine Prediction, die ich gerne machen würde.
Was?
Warum er das gemacht hat?
ich habe tatsächlich schon etwas dazu gehört.
Ich habe x Sachen dazu gehört.
Ja, na, für alle, die vielleicht noch nicht so viel darüber Bescheid wissen, die Tampa Bay Buccaneers waren zu Gast bei den New York Jets, und es hat danach ausgeschaut, als würden die Jets richtig drüber fahren. Mhm. Also das ist zwischenzeitlich 24-10 gestanden. Ja?
Ja. Was heißt zwischenzeitlich? 24 ist bis am Schluss bei den Jets gestanden, und Brady.
Ja.
Und weil du hast letzte Woche gesagt, dass die NFL halt immer so ein Narrative ist.
Ja.
Und es immer darum geht, quasi, wer am Schluss dann performt.
Ja.
Aber ich finde Tom Brady halt nicht besonders toll, nur weil er am Schluss dann einen guten Drive macht.
Ja, ey.
Es ist halt einfach, ganz ehrlich, sie haben das ganze Spiel gegen ein absolut schlecht, also gegen ein wirklich schlechtes Team, haben sie drei Viertel lang sich den Arsch versohlen lassen.
Ja.
Die haben sich die Hose runtergezogen und die Jets haben drauf losgeschlagen. Und das aber ordentlich.
Okay, ja, das ist die eine Seite von der Geschichte. Die andere Seite der Medaille ist aber die, Matthew Stafford hätte die Partie verloren. Lamar Jackson hätte die Partie verloren. Justin Herbert hätte wahrscheinlich die Partie verloren. Tom Brady hat sich staubtrocken runtergespielt. Aaron Rodgers hat es auch nicht verloren. Aber es gibt etliche Quarterbacks in dieser Liga, die Leistung, die niveaumäßig weit, weit über den Jets sind und sag einmal, auf ähnlichem Niveau wie Brady sind.
Aber weißt du, was zum
aber
Beispiel...
Aber die hätten es verloren.
Weißt du, was zum Beispiel Stafford halt nicht gebraucht hätte? Den letzten Drive.
Naja.
Mein Handy, okay, ich glaube, dass ein Stafford halt früh genug den Sack zugemacht hätte.
Naja, die haben... Also alle die ich jetzt genannt habe, die haben
ja, die strugglen auch ein bisschen, das stimmt
schon.
Die
haben ja schon genug runtergeladen. Also.
Aber zum Beispiel, ein Joe Burrow wird das nicht. Wie wir vorher schon gesagt haben, der hat von Anfang bis zum Ende abgeliefert.
Ja, das stimmt. Okay.
Die haben sie nicht angeschüttet in der Mitte.
Den nehme ich da jetzt aus. Aber grundsätzlich, ich sage nur rein vom Ding her.
Und ja, natürlich ist er super. Ich habe es ja, glaube ich, schon einmal vor einigen Wochen gesagt, du kannst Tom Brady nicht anzweifeln. Er macht das, was er macht. Er macht Tom Brady Sachen. Rob Gronkowski ist wieder komplett eskaliert. Ja, wir wissen das alles. Aber ihn deswegen jetzt schon wieder zu einem Superstar zu machen, weil er einen guten Drive hatte am Schluss?
Nicht Superstar. Ja,
da gibt es aber ganz viele Berichte, ja, die jetzt schon wieder richtig, richtig die Eier in den Mund nehmen, Alter.
Ja, es gibt einen Haufen Schwafler und die, gerade die amerikanischen Medien, du musst immer ins Extreme gehen, sonst hört da überhaupt gar keiner zu. Die brauchen das so richtig. Ja. Aber ich würde ihm jetzt gar nicht so deswegen dieses Superstar-Ding da zuschreiben, aber das ist einfach Brady. Es ist vielleicht nicht immer das Allerspektakulärste und es ist nicht immer das Allerübertriebenste, aber es ist fucking solide und er zieht das durch und er spült es dann einfach staubtrocken bis zum Schluss herunter und dann gewinnen sie es. Und, ja. und das macht ihn schon aus. Also das muss man schon sagen.
Auf der anderen Seite, Zach Wilson hat ein ganz nettes Spiel gehabt. Der wird sicher jetzt kein Monster werden, aber er ist halt ein Rookie und ganz ehrlich, du musst es auch mal psychisch schaffen, da, wenn da ein Vita Vea quasi in deinem Gesicht lebt. dennoch 19 von 33, ein Touchdown, keine Interception, solide
runtergespielt. Ja, also du musst es einmal psychisch überleben, eine ganze Season mit den Jets zum Spielen. Allein nicht das, da müssen wir schon mal jedem Credit geben. Aber was wir eigentlich sagen wollten, und zwar Antonio Brown hat mit Game einfach einmal sich die Pads und das Leiberl ausgezogen, hat alles in die Tribüne geschmissen und hat das Spiel verlassen und ist einfach, hat sich quasi noch feiern lassen in der Endzone und ist einfach davon gerannt. Und was ich gehört habe, dass Bruce Arians anscheinend schon des Öfteren während dem Spiel gesagt hat, ja, vor allem, was normalerweise sagt man, Spieler werden frustriert, wenn sie gebencht werden. Nein, der ist von der Bank gekommen, Bruce Arians hat gesagt, geht schon eine mit dir, spül. Ja. Und er hat gesagt,
ich glaube, das offizielle Statement war, he refused to go into the game several times. Also ja, er hat öfter mal verweigert, quasi in das Spiel reinzugehen. Und ich sag, wie es ist, der wusste, dass er nicht, ich meine, da kommen wieder irgendwelche Blablabla mit, also hätte die Saison fertig gespielt, hätte er eine Mille mehr, ziemlich sicher.
Ja, das ist ja dem scheißegal.
Aber es gibt ja dann einige so Gerüchte, dass er das gemacht hat, also diesen classic kindlichen Rage-Quit, den er da abgezogen hat, weil er irgendein Side-Business schon am Laufen hat und ich glaube, und das klingt für mich nach einem Schema, ich glaube, er promotet damit sein neues Album, was er da rausbringt, mit irgendeinem Rap-Song. Den gibt es anscheinend schon und ich glaube, dass er damit das irgendwie machen will. Und ich sag's dir, wenn es da ein Video gibt, wird diese Szene mit drinnen sein.
Ja, das kann gut sein.
Das hört sich für mich am sinnvollsten an, weil wozu? Er hat noch nie Business-Entscheidungen getroffen. Ja, aber so ein Quit aus einem Super Bowl-Contender? Hä?
Ja, auf der anderen Seite, wie sehr verbindest du die Wörter rationales Denken und Antonio Brown miteinander?
Das meine ich auch, das hatte er ja noch nie, aber...
Es wirkt, also so wie du das jetzt sagst, und das wäre schon eine Business-Entscheidung, aber traust du dem Menschen wirklich eine Business-Entscheidung zu?
Wenn es um sowas geht, eben schon, weil das ja keine Business-Entscheidung ist, die ja nach Business, also einem klassischen Business folgt, sondern es ist eine Business-Entscheidung, wo er selber sein darf, also ein Vollpsycho, und dafür Credit kriegt, weil wie viele Spieler feiern ihn dafür? Am College irgendwie x Spieler am College posten seinen Ding und so, ja, er bleibt sich treu und sowas. Und das hört sich für mich genau an wie irgend so ein Rap-Song einfach. Und sehen wir uns ehrlich, in der Zeit, wo YouTube und Spotify und Streamingdienste halt einfach mehr als eine Mille raushauen, wenn du gute Klicks hast.
Das stimmt schon, das stimmt auf jeden Fall. Gut.
Aber ja, ich hab's spannend gefunden.
Fertig, der Typ.
Muss aber auch sagen, ich glaube, da kommt noch eine fette Strafe, weil er ist ja durchs Spielfeld gegangen und er war nicht equipped. Ja. Ich glaube, da kommt noch ein 50 Burger auf ihn zu, wenn wir schon in der Woche sind. Weil, wenn man sich überlegt, dass 5.000 schon für nicht zusammenmatchende Schuhe sind, glaube ich, dass mit Oberkörper frei und so weiter, das können dann 50er hageln oder ein 15er, mal schauen. Unterm Strich muss ich sagen, hey, die Jets haben das solide gemacht. 24 Punkte gegen die Tampa Bay Defense zu machen, ist nicht nix.
Gut. Ja, stimmt. schauen wir uns einmal sonst noch an, was haben wir da noch irgendwie Playoff-Relevantes?
Paul, ich sag's dir, was ist, wir werden kurz eine Pause einlegen und wir sind in einer Sekunde wieder zurück, weil Der kranke Markus muss sich einen Tee holen. Bist du bereit dafür?
Das schon, natürlich, ja.
Gut. So, mit einem Applaus kommen wir zurück. Herzlich willkommen wieder bei NFL Österreich. So, warte, ich muss kurz die Fans wieder abschalten. Vielen Dank. Paul, wir haben jetzt einige einzelne Partien besprochen. Ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach mal von oben nach unten den Spieltag durchgehen.
Ja, das können wir natürlich machen.
Es gibt ein paar Spiele, die ein bisschen weniger prägnant sind, aber ich würde sagen, wir fangen mal mit den Eagles an, die zu Gast bei dem Washington-Football-Team war.
Das war nämlich nicht ganz so unwichtig.
Das war nicht ganz so unwichtig, vor allem für einzelne Spieler. Meiner Meinung nach hat sich damit, ich finde, Jalen Hurts hat das ganz gut gemacht. Ein schöner Arbeitssieg. Mhm. Hat sich nicht angeschüttet, kann man sagen. Und ja, der wird auf jeden Fall noch ein Jahr länger bei den Eagles zu Hause sein dürfen.
Und, ja, auf jeden Fall. Und vor allem, die Saison ist nicht vorbei. Die Eagles haben fix die Playoffs geschafft. Also die Eagles sind, ich weiß nicht ganz warum, weil es gibt, also ich habe diesen Tiebreaker, da gibt es ja tausende verschiedene Faktoren, die diesen Tiebreaker mit einspielen. Jedenfalls gibt es drei Teams in der NFC mit 9-7. Das sind die 49ers, die Eagles und die New Orleans Saints. Und zwei von diesen Teams...
Saints sind 8-8.
Ah ja, Saints sind 8-8, aber sind immer noch im Rennen quasi.
Natürlich.
Genau, ja. So ist es. Aber die Eagles sind fix drinnen, obwohl sie denselben Rekord wie die 49ers haben. Die 49ers sind nicht fix drinnen. Und jetzt wird es in der NFC, wird es eigentlich auf diese zwei Teams hinauslaufen, sage ich mal.
Ja, also Eagles noch voll dabei und ich muss sagen,
hey. Ja, Eagles fix noch dabei, ja.
Und ich mein allgemein.
Und das war mal ganz, ganz wichtig für sie, ja. So, ja. Was haben wir da noch für interessante Spiele? Die Rams und Baltimore, das war wichtig.
Das war wichtig, wo ich auch das sagen muss, ich hab's schon, wo habe ich denn das Spiel da? Ich habe es mir schon fast gedacht, die Ravens sind halt wirklich, sie haben mit Huntley gespielt.
Ja.
Der ja quasi ein Mini-Jamar Jackson ist. Ah, ich weiß nicht. Also ich tue mir momentan wirklich schwer bei den Ravens. Es ist der Wurm drinnen. Sehr, sehr verletzungsgeplagt, Corona geplagt natürlich auch. Sind aber immer noch auf 8-8, also ja, mal schauen.
Ja, aber es wird nicht mehr werden. Also ja. kann man nicht vorstellen. Vor allem, gegen wen spielen sie nächste Woche? Sie spielen gegen die Steelers, okay, das könnte man, das wäre schon zum Gewinnen. Aber die Steelers sind auch noch dabei, theoretisch. Also es ist sehr, sehr spannend. Absolut. Ja, was haben wir dann sonst noch?
Also, Next Game. Ein Spiel, was mich überrascht hat, Colts sind geschlagen worden von den Las Vegas Raiders.
Ja, die Raiders haben sich im Spiel gehalten für die Playoffs. Ja.
Sie sind auch 9-7. Ja, nicht schlecht.
Sie sind on the outside looking in, also dabei haben sie noch keinen fixen Platz, aber sie können theoretisch mit einem Sieg nächste Woche gegen, da war diese obskure Geschichte mit den, wer spielt denn da? Da spielen die Chargers gegen die Raiders, die spielen nächste Woche und die sind beide bei 9-7. Und das Witzige ist, die spielen,
es ist beides dieselbe Division, sie sind quasi wirklich.
Genau. Und es ist folgendermaßen nämlich, sollten nächste Woche die Colts gegen die Jaguars verlieren, was natürlich. Highly unlikely ist, aber na, pass auf, das sind wieder die Amerikaner mit ihren kranken Stats, ja, aber die Indianapolis Colts haben seit 2014 nicht mehr in Jacksonville gewonnen.
Dun, dun, dun. Ja, und wenn die verlieren sollten, ne, dann ist und Las Vegas gewinnen sollte, dann wird das wirklich hässlich.
Und das Witzige ist,
das wäre eine richtig hässliche letzte Runde einfach.
Na, was noch viel hässlicher wäre, wenn nämlich die Chargers und die Raiders ein Unentschieden spielen, dann sind sie beide fix weiter, wenn die Colts verlieren. Also die könnten rein theoretisch hingehen, sie die Hand geben und zwei Stunden lang am Boden sitzen und sind beide in die Playoffs. Aber wird natürlich nicht passieren. ist ganz klar, das sind immer nur so ein bisschen so dubiose Spekulationen. Nein, im Endeffekt wird auf jeden Fall Chargers Raiders nächste Woche sehr, sehr spannend.
Das wird wichtig, ja.
Ja, die Chargers haben auch ihren Teil geleistet, um dabei zu bleiben, weil die haben jetzt da
34, ja, und außerdem, was ich auch sagen muss,
ist gewonnen.
Und was ich halt auch sagen muss, wer hätte gedacht, dass die AFC West dermaßen hart umkämpft ist? Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Chargers ganz nach oben kommen, weil ich die halt wirklich auch hart feiere. Die haben aber doch einige schwache Momente gehabt in der Saison. Und dann habe ich gedacht, ja, Chiefs werden halt Chiefs-Dinger machen. Und dann kommen die Broncos und dann die Raiders. Aber Raiders sind stark.
Ja.
Und dass die immer noch um den zweiten Platz kämpfen, ist heftig.
Vor allem mit dem ganzen Shit, den die benannt gehabt haben. Da
ja, ey, das musst du mal überleben,
so eine Saison. Henry Rux im Häfen. Diese Woche erst. Irgendein Raiders-Typ hat schon wieder,
ja,
hat schon wieder irgendein DUI.
Nate Hobbs, der Cornerback. Genau, der Cornerback, der Nate Hobbs. Ja, Hobbs.
Der ist einfach...
Wegen Drogen. Was?
Hast du mitgekriegt, wie das passiert ist und wie sie ihm da drauf gekommen sind? Naja. Er ist nämlich nicht während dem Fahren aufgehalten worden und irgendwie hat dann einen Alkotest machen müssen, sondern also einfach in seinem Auto sitzend, voll fett am Lenkrad eingeschlafen und hat einfach im Auto gepennt mit dem Kopf quasi am Lenkrad. Und dann ist irgendwann einmal die Polizei gekommen und hat gesagt, hey Kollege, was machst du da eigentlich? Und dann ist er gestraft worden. Und
aber ist es bei denen auch, kann man nicht einfach im Auto pennen? Ich meine, er ist ja nicht gefahren.
Ja, aber du darfst auch bei uns nicht am Fahrersitz sitzen, weil alles, was irgendwie den Anschein macht, als hättest du versucht, das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen oder irgendwie so, oder wärst im Begriff, das zu tun, qualifiziert dich auf ihre Strafe und da war er, ja, also da wahrscheinlich irgendwie...
Ja, und man muss halt sagen, die Raiders, ein Team, das wirklich harte Verhältnisse hatte. Wie du sagst, viele Off-Field-Struggles. Und dann dennoch so eine starke Saison spielen. Ich meine, Derek Carr ist unter dem besten Total Passing Yard.
Ja, ja.
Er war immer ganz vorne. Schau mal, wo ist er denn?
Nein, Carr ist echt nicht so schlecht.
Ja, er ist jetzt auf Platz 4 runtergerutscht. Aber die Platz 2, 3 und 4, also Stafford, Herbert und Carr, sind jeweils insgesamt nur um die 30 Punkte voneinander, 30 Yard entfernt. Das heißt, das ist noch ganz offen. Und natürlich... Fünfter dahinter, Joe Burrow mit nur 7 Yard weniger. Also das ist ein hartes Rennen. Tom Brady natürlich ganz vorne. Man muss aber auch sagen, diese Total Passing Yard ist ja immer so relativ. Tom Brady wirft halt einfach. Tom Brady hat 162 Mal mehr geworfen als Joe Burrow und hat aber nur 300 Yard mehr.
Ja, eh. Also,
wenn Joe Burrow jetzt einfach nur noch 2 Yard-Pässe wirft, ist er vor ihm. Also das ist.
Ja, aber nur die Passing-Yards allein sind ja generell, finde ich, sehr nicht der aussagekräftigste Stat, weil die Passing-Yards selber, okay, du kannst in der Garbage-Time dreimal übers ganze Feld werfen und trotzdem verlieren und hast 400 Yards geworfen.
So wow, ist
super. Okay, schau mal, was haben wir dann noch für ein Spiel mit Playoff-Relevanz? Ja, eigentlich so wirklich eh nicht mehr, weil wir haben die Packers, die halt jetzt in einem Number-One-Seed mehr oder weniger auch fixiert haben.
Glaubst du, dass die Packers jetzt sich hinsetzen werden und chillen? Oder glaubst du, dass die Packers dann trotzdem versuchen werden, auf 14-3 zu gehen?
Das sage ich dir gleich. Grundsätzlich einmal, du spielst in den letzten Wochen immer gegen Division Rivals. Das heißt, das ist kein Spiel, wo man sagt, ja, pfeif drauf. Auch wenn es, aber ich meine, die Packers gegen die Lions, also
Aber können wir kurz über die Lions reden?
Ja, können wir gern. Die waren eigentlich eh geil.
Ich habe das richtig genossen.
Ja.
EQ St. Brown.
Nein.
Ein anderer St. Brown. Ja, Entschuldigung. Amon Ra St. Brown dreht ja komplett durch momentan. Der entwickelt sich zum absoluten Monster. Es macht so Spaß. Der ist so athletisch einfach, mir hat das richtig Spaß gemacht. Und ehrlich, 111 Yards einfach.
Ich meine, das muss man sagen, okay, die Partie natürlich absolut nicht Playoff-relevant, Detroit gegen Seattle, ja, aber bitte unbedingt Highlights anschauen. Seattle gewinnt dieses Spiel 51-29, das sind 80 Punkte gefallen in der Partie. Amon Ra St. Brown, der Halbdeutsche, ist richtig durch die Decken geschossen, also die letzten Spiele jetzt generell schon. Also Mörder, technische Plays, geiler Typ.
Im Endeffekt hat Amon-Ra St. Brown 3 Touchdowns gemacht. Eine davon war eine Two-Point, ja. Aber hey, ja. Das musst du halt auch mal machen.
So ist es, ja. Und wird in seinem letzten Spiel seiner Rookie-Season gegen seinen Bruder spielen, nämlich gegen Equanimeous St. Brown bei den Packers.
Ja. Der auch stark ist. Der auch kein, also
nicht die Mörder-Numbers, aber ist ganz solide. Ja. Aber bitte kurz zu zum Packers-Vikings-Spiel. Das ist nämlich auch eins der Spiele, wo wieder mal so irgendein Orga-Shit passiert ist. Hast du Immaculate Reception 2.0 gesehen? Im Catch, also für alle, die Immaculate Reception, legendärer Spielzug aus den 70er Jahren von den Pittsburgh Steelers, wo ein Receiver so hart getackelt wurde beim Ballfangen, dass der Ball 4 Meter in die Luft aufgestiegen ist und der eigene Running Back Franco Harris den Ball dann nochmal gefangen hat und quasi in die Endzone getragen hat. Und so ein ähnliches Szenario hat es auch bei den Packers und bei den Vikings gegeben, wo einfach während dem Ballfangen vom Defender so ein Orga-Hit ausgeteilt worden ist, dass den Ball in die Luft geschleudert hat und dann hat man ich glaube, es war ein Lineman, sogar ein O-Liner oder so, hat den Ball dann gefangen und ist mit dem noch einmal dann, hat mit dem noch einmal ordentlich Gas gegeben. Und das ist einfach sowas, man, wie geil ist sowas, wenn man sowas dann irgendwie sieht, wenn man dann denkt, ah, wie oft passiert sowas? Das ist natürlich absolut irrelevant fürs Spiel, aber es macht einfach Spaß, es ist einfach geil.
Es macht einfach Spaß und man muss auch sagen, was auch Spaß macht, ist einen AJ Dillon zuschauen.
Ja.
Es ist einfach geil, Wahnsinn. Ja. Das macht so Spaß, ihn zuzuschauen. Der tankt und tankt und tankt. Der schiebt da, wo andere stehen bleiben, schiebt der noch 5, 6 Leute mit weg. Wenn wir vorher über Größe und Gewicht geredet haben, 1,83, 111 Kilo. Der schaut aus, als hätte er keinen Gramm Fett im Körper. Das ist einfach ein Monster. Ein Monster vor dem Herrn. Ja. Und der hat einen Antrieb, 63 Jahre am Boden, 20 über die Luft, also 83 Jahre, aber ich meine, 2 Touchdowns, aber harte Touchdowns. Und ich sagte, wie es ist, so gewinnst du Spiele.
Wenn du, das stimmt.
Wenn du Leute hast, die eben nicht, wie die Bengals sind mit 5 Anläufen nicht durch die einen Yard kommen. Wenn da ein Dylan steht, dann garantiere ich dir, der kommt da durch. No matter what.
Ich
kenne niemanden, außer vielleicht, wenn ein Vita Wehr und vielleicht ein Sue gleichzeitig das Gap zumachen, die den aufhalten können, ein Jahr zu gehen.
Okay, ja, das vielleicht, ja.
Aber ich sag dir, selbst ein Aaron Donald wird der durchtrucken, weil Physik ist Physik. 110 Kilo angelaufen kommen mit voller Kanone, treibt auch andere 100 Kilo nach hinten. Und ich, natürlich, mir taugt das extrem. Also ja, super, dass die Packers jetzt, und das bringt uns auch zu dem Punkt, sind die Packers das absolut, meiner Meinung nach sind die Packers das vollständigste Team momentan in der Liga. Da fehlt nichts.
Ja, würde auf jeden Fall so sagen. Ja, würde auf jeden
Weil
Fall
auch
so
zum Beispiel sagen. Der Defense, der Gary, wird ja auch immer hässlicher.
Ja, wer ist denn der, Alter?
Ja, der ist jetzt kommen von so irgendwo und ist immer gefährlich jetzt. Er und Preston Smith zusammen sind wild einfach.
Ja, und also echt geil.
Und dann hast du halt auch noch Mason Crosby, der wieder so seinen Fuß gefunden hat. Hey, das war jetzt nicht.
Kann er doch.
Mason Crosby war ja einer der solidesten Kicker in der Liga. Ich glaube, der hat irgendwie an einem Zeitpunkt der Saison irgendwie 16 von 16 Field Goals hintereinander geschafft. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Und dann hat er irgendwie 5 hintereinander daneben.
Ja. Nein, im Endeffekt schauen wir mal sonst die restlichen Spiele.
Yes, sir.
Okay, da waren so ein paar so Taking Care of Business Geschichten. Okay, San Francisco hat Houston geschlagen, 23-7. Buffalo hat Atlanta geschlagen, 29-15. Gut, Bears Giants, da war eh schon alles wurscht, 29-3 für die Bears. Mhm. New England war klassisch Taking Care of Business, 50-10 gegen die Jaguars.
das war hässlich.
Und New Orleans hat Carolina geschlagen, 18-10, das war auch so Pflichtsieg. Und
ja,
damit
das
haben wir die Woche eigentlich durch.
Absolut. Bei den Saints muss man echt sagen, hast du dir das angeschaut?
Nein, ich habe tatsächlich, also Panthers Saints habe ich tatsächlich überhaupt gar nichts gesehen noch.
Also das war wirklich ein hässliches Spiel.
Ich würde es gerade also sagen, ich habe schon gewusst, warum über das
Field Goal, Field Goal, Field Goal, Field Goal. Und dann am Schluss Alvin Kamara aufgewacht. Das, den gibt es anscheinend auch noch in dem Team. Wer hätte das
gemacht?
Ja, also Taysom Hill hat sich nicht angeschüttet mit Ruhm. Insgesamt relativ wenig passiert. Kamara war wieder da, aber die kriegen am Boden einfach nichts mehr auf die Reihe. Die Saints, ja, also ich kriege es nicht zusammen, was da los ist. Ein wirklich schlechtes Spiel, meiner Meinung nach, zum Zuschauen, hat keinen Spaß gemacht.
Ja, das lässt meine Hoffnungen leben, dass vielleicht die New Orleans Saints nächste Woche gegen die Atlanta Falcons verlieren, weil das würde meine 49ers chillig in die Playoffs befördern, unabhängig davon, was sie gegen Los Angeles machen, weil das wird nämlich eins der Top-Spiele nächste Woche. 49ers Rams, huha! Stark. Könnte ja, richtig geil werden. Ja,
ja, allgemein, ich würde sagen, immer gehen wir zur nächsten Woche gleich, oder?
Genau.
Ja, also ich meine, es gibt ein paar Garbage-Spiele, muss man sagen.
Ja.
Und so einige. Gehen wir es von unten nach unten. Von unten nach unten. Chiefs, Broncos. Garbage-Spiel. Chiefs werden komplett rasieren. Cowboys gegen die Eagles. Die Cowboys das werden, es kann spannend werden. Das irgendwie
noch interessant, weil da geht es ein bisschen um die Seeds. Ne? Vor allem, wenn man schaut, rein theoretisch könnte es passieren, dass die Cowboys gegen die Eagles spielen. In der Playoff-Runde, nämlich in der ersten. Also das würde sie ja sicher irgendwie ausgehen. Und da ist ja die Frage...
Da habe ich eine Frage. Ich sehe da auch immer die Wettquoten dabei.
Ja.
Wie kann es sein, dass die Cowboys-Eagles circa 1-2 sind und die Packers gegen die Lions nur 1-1,5. Wie kann es wahrscheinlicher sein, dass die Lions gewinnen, als dass die Eagles gewinnen?
Na, ist es ja nicht, oder?
Ja, aber das ist da
1-1,5.
Das ist laut Wettquoten.
Ich kenne mich mit den amerikanischen Wettquoten überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was die eigentlich tun oder was die aussagen.
Egal.
Vollkommen wurscht.
Ist nicht so wichtig, aber ich glaube, die Chiefs werden drüber rasieren und die Cowboys, glaube ich, werden auch die Eagles rasieren. Weil ich hoffe, dass sie ihr Laufspiel in den Griff kriegen.
Schauen wir mal. Ich glaube, dass die Eagles eigentlich ganz brav dagegen halten werden. Es könnte sein, dass die Eagles vielleicht das Power-Running-Team der AFC East werden, also der NFC East werden und vielleicht sogar was reißen. Schauen wir mal.
Gut.
Ja,
Green Bay Biden
ist auch ein Arbeitsspiel mittlerweile.
Das ist bei mir weiter unten.
Also, ja, wurscht. Brauchen wir nicht viel weiter drüber reden.
Nein. Aber auch da die Wettquote knapp 1-1 fast. Okay, das macht keinen Sinn. Egal. Wobei ich auch sagen muss, ich würde das nicht unterschätzen, weil die Bengals eine echt schlechte Run-Verteidigung gezeigt haben im ersten Hälfte, im letzten Spiel. Und die Cleveland Browns das sehr gerne mal ausnutzen, wenn ein kleiner Chubby
durchfällt. Okay, ja, schon, ja, aber also overall.
Aber wenn man halt wieder 700 Yards über die Luft macht, wird es eh wurscht sein.
Genau, ja.
Gut, gehen wir weiter. Ich habe hier stehen Green Bay bei den Lions. Ich glaube, die werden rasiert werden.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, Green Bay muss sich nichts beweisen. Sie haben alles in der Tasche schon. Sie können, es macht überhaupt keinen Unterschied mehr, ob sie gewinnen oder verlieren. Deswegen glaube ich, dass der Jordan Love, so wie auch schon im letzten Spiel, ein paar
Snaps es kann eh sein.
Ich glaube, dass Rodgers da seinen kleinen Zeh ausrasten wird.
Das kann sein, ja. Gut. Ja, Chicago gegen Minnesota ist relativ irrelevant. Genauso irrelevant wie Washington gegen die Giants, ist auch sehr irrelevant. Wir haben, okay, Indianapolis gegen Jacksonville haben wir besprochen. Must win für die Colts, dann sind sie fix weiter. Und das wird auch so passieren. Wir haben die Steelers gegen die Ravens, wo rein theoretisch noch irgendwie was möglich ist, wenn 17 andere Sachen gleichzeitig passieren, glaube ich.
Ja.
Im Endeffekt wird es bei dieser Rivalry wird's wurscht sein, wie die Chancen stehen und wo. Da wird einfach alles geben. Also Pittsburgh gegen Baltimore, da wird alles gegeben. Scheißegal, wo und wann das Spiel stattfindet und wenn es in der Preseason ist.
Voll.
Die hauen alles eine. Ja, die Titans werden gegen Houston auch gewinnen.
Prediction, 18. Spielwoche ist, gell? Mhm. Weißt du, was das bedeutet für die Titans?
Was?
Dass ihr Star Running Back zurückkommt. Laut den News. Oh. Laut den News soll er diese Woche, also
ja, wobei
Woche 18 zurückkommen.
Du wirst ja nicht wirklich glauben, dass die den nach 8 Wochen Verletzung mit einem fixen Playoff-Platz gegen Houston aufs Feld schicken. Also das wäre ja grenzwertig dumm, oder?
Nein, finde ich nicht.
Oder eben, meinst du, dass er so lange,
er muss so reinkommen
easy mal reinkommen?
Es, wenn nicht gegen die Texans, gegen welches Team dann? Sie haben keine besondere Defense.
Wenn er medizinisch hundertprozentig fit ist, aber dann
angeblich ist er das ja. Deswegen ist er nicht schon früher reinkommen. Sondern sie haben wirklich, quasi, ich glaube, sie haben gegambelt, dass er wirklich 100% fit wird. Und ich glaube, sie haben gegambelt, dass sie dennoch in die Playoffs kommen. Und deswegen glaube ich, dass er wirklich Gas geben wird. Wenn der reinkommt und der spielt das, er spielt nur 80% von dem, was er normal gespielt hat, dann sollten die Herren ihre Hüte aufsetzen und den nächsten Zug nach Fuckwheel nehmen, weil dann wird es wirklich heftig.
Ja, na, also die Titans generell, die haben mir jetzt zum Schluss wieder wesentlich besser gefallen, weil die einfach wieder ein bisschen healthier geworden sind.
Und erstens das und zweitens muss man halt auch sagen, ist ja nicht so, als hätten sie jetzt einen schlechten Running Back.
Nein.
Die haben ja eine Mini-Version und da muss man sagen, hey, ich bin sehr gespannt. Das wird nicht nix werden, wenn man sich das Spiel gegen die Dolphins anschaut. Da muss ich gleich wieder schlucken, wenn ich die Stats sehe. Wenn man sich anschaut, das Spiel gegen die Dolphins, dann haben sie halt echt auch am Boden mit Foreman 132 Yard Lauf.
Ja, das ist schon amtlich.
Das ist nicht nix.
Ja, auf jeden Fall. Sie sind nach wie vor drittbeste Rushing Offense. Also
obwohl ihr Star Running Back weg ist einfach. Seit Woche 8 oder so?
Irgend sowas, ja. Na, also Titans bin ich für die Playoffs auch sehr, sehr gespannt. Gut.
Yes.
Wir haben dann noch, eben wie gesagt, New Orleans muss gegen Atlanta gewinnen. Mhm. Die Bills werden wahrscheinlich auch halbwegs problemlos die Jets daheim schlagen. New England wird vielleicht nicht ganz so problemlos, aber trotzdem die Miami Dolphins schlagen. Tampa wird in Carolina auch nichts mehr anbrennen lassen. Auch wenn ich nicht wüsste, was da anbrennen sollte, aber ja.
Ist halt auch die Frage, ob sie sich schonen.
Eben, das wird das wie gesagt, ich habe jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, welche Teams noch, also wie im Tiebreaker, wo vorn liegen und wer welchen Seed noch holen kann und gegen wen man dann spielt. Das ist immer diese taktische Herumeierei. Im Endeffekt kann man in der letzten Woche gar nichts mehr vorhersagen. Also noch viel weniger als sonst, weil es kann echt sein, dass einfach die Hälfte Starting Lineup auf der Bank sitzt.
Absolut.
Und ja.
Gut, und ich glaube halt, das wichtigste Spiel wird auf jeden Fall die Chargers gegen die Raiders werden. Ich glaube, dass die Cardinals die Seahawks ziemlich wegsknetzen werden, einfach weil sie viel Power haben. Und
Gut. Damit sind wir am Ende der Woche, oder?
Wir sind am Ende der
kommenden Woche schon.
So ist es. Und ich glaube, wir haben auch mittlerweile schon einige Spieler eingebrannt in das Register der MVPs. Außer den League-MVP, den haben wir noch nicht, aber ich glaube, gegen TJ Watt können wir, glaube ich, nichts mehr sagen.
Nein, also nicht League-MVP, Defensive Player of the Year.
Das meine ich ja, wir haben alle außer den League-MVP. Der Defensive Player of the Year, glaube ich, den wird sich auf jeden Fall der TJ Watt krallen.
Ja, ganz sicher.
Weil wie viele Sacks hatten der jetzt schon?
21,5,
holy. Wie ist das überhaupt möglich?
Naja, 4 im letzten Spiel, bist du denn?
21,5. Ich dachte, 18 ist schon anstrengend, aber 21,5. Ja,
anstrengend ist alles, Alter. Überleg einmal, du als alter O-Liner, überleg einmal, wie das gegen einen Typen ist zu laufen, der 21,56 pro Season macht.
Und der ist ein... verrückt. Und Zweiter in der Sack-Tabelle ist Robert Quinn, den habe ich gar nicht am Schirm. Das tut mir auch schon urleid, weil ich meine, er spielt halt beim falschen Verein.
Wenn man halt ist leider so.
Es ist halt völlig wurscht, ob er vielleicht der absolut geilste Typ ist, aber
Das ist leider so, ja.
Also TJ Watt wird unweigerlich der Defense-MVP werden. Ich kann es mir das gar nicht
vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Es wird Aaron Rodgers wird der Offense-MVP werden. Also
ich schätze auch schon.
Ich würde meinen
Comeback Player of the Year kann nur Joe Burrow werden. das kann Bosa nicht einholen, was Joe Burrow da leistet.
Ja, stimmt. Ich muss sagen, ich habe den jetzt gar nicht so im Schirm gehabt, aber ja, der war ja lang verletzt. Also der wird, okay, der wird Comeback Player of the Year.
Ja, der hat Kreuzband-Seitenband, glaube ich, gehabt.
Stimmt.
Und Rookie of the Year.
Ja, also noch
kann der nur noch Jamar Chase sein. Es ist fast...
Wir haben es jetzt gerade, ich habe es ja letzte Woche gesagt, und es ist sehr narrative-driven. Und wenn diese Narrative dann einschlägt, mit 266 Yards und 3 Touchdowns, dann war es ja auch nicht.
Also, da kannst du einfach nichts dagegen sagen, der wird einschlagen.
Muss so sein. Ja. Und ja, sonst haben wir noch irgendwas. Nein. Das war es eigentlich eh.
Das sind die wichtigsten Punkte und ich glaube auch, ich bin auch gespannt. Das werden wir auf jeden Fall irgendwie nächste Woche besprechen, vielleicht übernächste. Ich glaube nächste, weil das sind nicht so spannende Spiele. Aber
Nächste Woche haben wir, glaube ich, sehr viel Zeit zum Quatschen, einfach über alles, was...
Es gibt so viele Teams, die echt Hilfe brauchen. Also
genau, nächste Woche können wir dann ein bisschen schauen, wer vielleicht...
Und was nächste Woche halt wirklich
ein neues Team.
Ja, wie du sagst halt, nächste Woche werden sicher schon einige Rumore, wie man so schön sagt, passieren, wer in welches Team geht. Weil auch zum Beispiel Aaron Rodgers, er hat gesagt, er lässt nichts aus. Er kann entweder Team wechseln, bleiben oder retiren. Alles drei Möglichkeiten, die er für gleichwertig enthält. Und da lese ich es gerade von gestern, ganz spät am Abend. Derrick Henry vor Rückkehr, die Tennessee Titans. Star Running Back kommt zurück.
Na bitte.
Ah, oh, das wird hässlich werden.
Man möge gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Unglaublich. Let's call it a day, oder?
Ja, es war ein Volksfest. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Es war eine Mörderwoche.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Ich freue mich schon auf den nächsten Spieltag. Und jetzt lege ich mich in mein Bett wieder, weil, ja... Ich muss mich auskurieren, um Stärke zu sammeln für die nächste Woche.
Oh ja, mach das. Ruhe aus und bis nächste Woche. Ciao, Leute.
Bis nächste Woche. Ciao.